Wir sprechen in dieser Episode mit Carla Remzmer von Fridays for Future über den Blick junger Leute auf Wirtschaft. Was im ersten Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, ergibt schon beim zweiten Hören durchaus Sinn. Denn die Folgen der menschengemachten Erderwärmung betreffen uns alle, auch ökonomisch. Das Gespräch mit Carla Remzmer ist übrigens nur der Auftakt für eine ganze Serie zum Blick junger Leute auf Wirtschaft. Ich bin Christian Bollert, mit 43 nicht mehr wirklich jung und euer gewohnter Gastgeber hier in diesem etwas anderen Podcast über Wirtschaft.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Gefühlt spielt der Klimawandel in den großen gesellschaftlichen Debatten gerade nur eine untergeordnete Rolle. Denn andere Themen dominieren die Nachrichten und irgendwie gibt es auch so direkte Reaktionen. So hat beispielsweise eine Umfrage der Unternehmensberatung EY ergeben, dass ungefähr die Hälfte der befragten Unternehmen wegen der schwachen Konjunktur weniger Geld für Klimaschutz ausgeben will. Gleichzeitig will aber die EU-Kommission bis 2040 klimaschädliche Gase im Vergleich zu 1990 deutlich reduzieren. Es steht also ein Umbau der Wirtschaft an. Carla Remzmer ist Klimaaktivistin und eine der Sprecherinnen der Klimastreikbewegung Fridays for Future. Schon während ihres Studiums von Politik und Wirtschaft an der Universität Münster hat sie begonnen, die Ortsgruppe von Fridays for Future mit aufzubauen. Seitdem organisiert sie Klimastreiks, Demonstrationen und Kampagnen und inzwischen vor allem in Berlin, wo sie 1998 geboren worden ist und nun auch wieder lebt und arbeitet. Für uns besonders spannend in diesem Podcast hier ist die Kombination von Klimaschutz und Wirtschaft und deshalb freue ich mich, Carla hier im Brand 1 Podcast begrüßen zu dürfen und ich sage hallo und herzlich willkommen.
Ja, danke.
Carla, du bist schon ziemlich lange bei Fridays for Future mit dabei und ich würde mal so sagen, euer Hauptadressat sind immer die politisch Handelnden gewesen. Habt ihr die Bedeutung der Wirtschaft am Anfang unterschätzt?
Ich glaube nicht, dass wir die Bedeutung der Wirtschaft unterschätzt haben. Es war ja ganz klar, unsere ersten Proteste betreffen natürlich ganz zentral wirtschaftspolitische Entscheidungen. Die ersten großen Proteste, die wir gemacht haben, waren zu der Sitzung der Kohlekommission in Berlin, was damals die Kommission war, die ein Enddatum für die Kohleverstromung in Deutschland beschließen sollte. Und in dieser Kommission saßen natürlich auch Mitglieder aus Unternehmen, da waren Leute aus Gewerkschaften, Umweltvertreter, Politik, die gemeinsam über dieses eben zentrale energiepolitische, aber auch wirtschaftspolitische Feld gesprochen haben. Und da war das natürlich von Anfang an klar, dass immer Wirtschaft eine Rolle da drin spielt. Gleichzeitig, und deswegen richtet sich unser Protest eben auch bis heute weiterhin meistens an Politikerinnen und Politiker, ist halt klar, wer hat denn Verantwortung für Bürgerinnen und Bürger? Wer hat Verantwortung für den Schutz von unseren Lebensgrundlagen? Wer hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet? Wer wird auch irgendwie gewählt von Bürgerinnen und Bürgern? Das sind eben die PolitikerInnen und die haben eine andere Verantwortung als Unternehmen sie haben. Man kann natürlich auch immer sagen, ja, Unternehmen sollten sich auch nicht so verhalten. Aber solange es ein politisches System gibt, in dem es sich eben lohnt, Kohle, Öl und Gas zu fördern, die Klimakrise anzutreiben, indem man damit Profit machen kann, ist es ja erstmal eine wirtschaftliche Entscheidung, die man treffen kann. Die finde ich dann nicht gut. Aber deswegen muss sich halt an dem politischen System was verändern, was es möglich macht, dass es überhaupt rentabel ist, mit der Zerstörung des Klimas irgendwie Profite zu machen.
Das heißt, ihr versucht da aus eurer Logik heraus an die Wurzel zu gehen und da anzusetzen, wo man sozusagen diese Rahmenbedingungen setzt. Was ich trotzdem ganz spannend finde, ist, dass ihr zum Beispiel jetzt zur Bundestagswahl, zur letzten Bundestagswahl, hattet ihr so einen Faktencheck auf eurer Seite auch und da waren dann am Ende doch ziemlich viele wirtschaftliche Aspekte auch drin.
Ja, definitiv. Es geht auch ineinander über, wenn man sich jetzt zum Beispiel das neue Kabinett anschaut, dann war ja der Bereich Klimaschutz in der vergangenen Legislatur noch im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Weil da eben erkannt wurde, ah ja, natürlich, Klimaschutz ist ganz zentral mit der Frage nach, wie wirtschaften wir verbunden. Und da wurde gesagt, okay, wenn wir klimaneutral werden wollen in der Industrie, dann bedeutet das, wir müssen vielleicht grüne Technologien fördern und wettbewerbsfähiger machen. Wir müssen aber auch Subventionen, also Steuererleichterungen für fossile Technologien abschaffen, wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, dass Diesel bis heute steuerlich bevorteilt wird im Vergleich zu anderen Brennstoffen, dann ist das halt ziemlich Quatsch. Und das hat man in der letzten Legislaturperiode anerkannt. In dieser Legislatur wiederum ist der Fachbereich Klimaschutz zurück ins Umweltministerium gegangen. Also da sehen wir auch, es gibt auch ein politisches Anerkennen davon, dass irgendwie Wirtschaftsfragen und Klimafragen eng miteinander zusammenhängen. Gerade wenn wir uns jetzt natürlich angucken, um welche Bereiche geht es denn, wo muss massiv was geändert werden, dann ist es in Deutschland eben ganz klar an vielen Stellen immer noch auch die Energiepolitik, wo jetzt auch mit einer Wirtschaftsministerin, die früher Gaslobbyistin war, massive Rückschritte drohen.
Stichwort Energiepolitik. Ihr seid ja als Bewegung insgesamt ziemlich breit aufgestellt und auch sehr vielfältig. Erkennst du denn unter euren Leuten so zentrale wirtschaftliche Punkte, auf die sich dann doch die Mehrheit wirklich einigen kann? Ist es dann zum Beispiel Energiepolitik?
Ja, es gibt ganz viele zentrale Punkte für uns alle vereint, ja, dass wir sagen, wir wollen, dass die Politik unsere Lebensgrundlagen schützt. Wir alle wollen in einer Welt leben, in der es nicht immer mehr Hitzewellen und Katastrophen gibt. Für uns geht es ganz konkret als junge Leute natürlich auch um unsere Zukunft, aber wir haben ja auch viel Unterstützung von Leuten, die nicht mehr SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende sind, sondern auch schon älter, von Eltern, von Großeltern, die sagen, wir wollen auch, dass unsere Kinder in einer Welt leben können, in der man sich nicht jeden Tag fragen muss, okay, kann ich heute rausgehen oder wird es so heiß werden, dass irgendwie man es draußen kaum aushalten kann oder muss man sich Gedanken machen über die Frage, wann kommt eigentlich der nächste Waldbrand, die nächste Überschwemmung. Und das ist was, was ja alle vereint. Und das lässt sich dann natürlich aber auch runterbrechen auf politische Forderungen, weil ganz klar ist, die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, konsequenter Klimaschutz, das funktioniert nur, wenn wir rausgehen aus den Fossilen. Das funktioniert nur mit einem klaren Plan für den Ausstieg aus dreckigem Erdgas. Das funktioniert nur, wenn wir sagen, wir machen einen Stopp vor alle neue klimaschädliche Infrastruktur, sei das neue Autobahnen, seien das neue Gasbohrungen, neue Gaskraftwerke. Und da gibt es ja ganz, ganz große Einigkeit.
Was aber auch interessant ist, du hast es ja angesprochen, es gibt diverse Gruppen, die euch irgendwie auch unterstützen. Omas for Future, Scientists for Future und so weiter. Aber von Economists for Future habe ich zumindest jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen.
Die gibt's aber tatsächlich.
Aber die sind offenbar nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen, oder? Also teilst du diesen Eindruck oder habe ich das einfach irgendwie übersehen?
Ich glaube, weil es natürlich jetzt, ob man jetzt unter diesem For Future-Label auftritt oder nicht, das ist ja dann irgendwie auch eine Entscheidung. Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, hey, wir sind hier Ökonomen, wir sind Volkswirte, die man möchte jetzt vielleicht nicht irgendwie so ein Label verwenden, wo andere Leute sagen, ah, das ist jetzt aber politisch motiviert. Aber wir haben ja ganz viel Zuspruch von Ökonomen. Also wenn man sich anschaut, sei es von Leuten, die aus der Versicherungsbranche, die sagen, hey, hier muss was passieren, weil ansonsten kollabiert die gesamte Versicherungswirtschaft. Sei es Leute, die einfach durchrechnen, Klimaschutz lohnt sich wirtschaftlich. Sei es von Leuten, die sagen, hey, wir zeigen hier Konzepte, wie man Klimaschutz tatsächlich konkret umsetzen kann in diesem und jenen Industriebereich, in diesem und jenen Politikfeld. So sieht es in den Erneuerbaren aus. Diese und jene Subventionen brauchst, diese und jede Förderung brauchst. Wie sieht denn eine Haushaltspolitik aus, die grün ist? Das alles gibt es ja. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, nur weil es da nicht diese eine Gruppe gibt, die vielleicht mit diesem Label auftritt, dass es da trotzdem breiten Zuspruch auch aus einer volkswirtschaftlichen, wissenschaftlichen Perspektive gibt. Nicht überall, aber schon von vielen, vielen, die eben sagen, hey, man kann das halt auch durchrechnen. Und das ist nicht nur, wir fahren jetzt nicht nur irgendwie unseren Planeten vor die Wand und das ist blöd, weil es da konkret um Menschenleben geht. Ich glaube, das ist immer der wichtigere Grund. Das sollte man an der Stelle auch nicht unterschätzen. Aber es ist auch noch eine wirtschaftlich einfach auch extrem unkluge Idee.
Interessant fand ich aber trotzdem, dass beispielsweise nach der Europawahl, jetzt auch nach der Bundestagswahl, immer so ein Widerspruch aufgemacht wurde und gesagt wurde, naja, die Wirtschaft war den Wählenden irgendwie wichtiger als beispielsweise Klimaschutz oder so. Aber da sagt ihr, nee, das ist gar kein Widerspruch.
Das ist kein Widerspruch und das ist vor allem, wir erleben natürlich eine große, große gesellschaftliche Verunsicherung, dass wir einen Wahlkampf erlebt haben, in dem die Politikerinnen und Politiker, gerade aus konservativen bis aber halt auch rechten Kreisen, massive Verunsicherung gestreut haben über die Frage nach Klimaschutz. Dass sie eben gesagt haben, ja, das können wir uns jetzt nicht leisten, wir haben jetzt andere Probleme, das muss jetzt mal warten und das kann jetzt auch warten und ach, die Windräder sind doch irgendwie auch hässlich. Sowas schürt Verunsicherung, weil die Aufgabe der Politik wäre es natürlich, bei so einer großen Menschheitsaufgabe, wo allen klar ist, wir werden uns Klimaschutz widmen müssen, dafür gesellschaftliche Mehrheiten zu schaffen, zu zeigen, hey, da und da sind die Herausforderungen, aber so können wir das machen. Das ist unser Plan. Und das vermisse ich total, wenn wir uns gerade eine aktuelle politische Debatte angucken, dass einfach die eine Hälfte des Spektrums sich entschieden hat, diese Aufgabe komplett zu ignorieren, obwohl sie dafür auch eine Lösung präsentieren müssen, dass da kann man sich darüber streiten, wie genau die aussehen sollen, aber dass sie einfach gesagt haben, nee, wir ignorieren dieses riesige Problem, wir wissen anscheinend nicht, wo oben und unten ist und wir machen es am Ende auch mit den Entscheidungen, was man gerade aus der Bundesregierung hört, mehr Gaskraftwerke, mehr Gasbohrungen, aber auch sowas wie, wir nehmen jetzt Klimaschutzgelder und finanzieren damit die Gasumlage. Das sind ja wirklich alles höchst fragwürdige Maßnahmen, zu denen man da greifen will. Damit machen wir das ganze Problem noch schlimmer. Das ist ja die Entscheidung, die die Bundesregierung tatsächlich gerade sich ausgedacht hat. Und wo man sieht, anstatt Menschen zu schützen, aus der Krise rauszubewegen, begibt man sich mit Vollgas rein in immer mehr Klimakrise.
Carla Remzmar, Klimaaktivistin und eine der Sprecherinnen von Fridays for Future im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch intensiver über den Blick junger Leute auf Wirtschaft und logischerweise damit auch auf Politik. Carla, vor ein paar Jahren ist ja auch gerne mal so von der Generation Greta gesprochen worden und man konnte fast den Eindruck bekommen, dass wirklich fast alle jungen Leute klimabewegt sind oder zumindest die absolut große Mehrheit. Spätestens die letzten Wahlen haben das aber ja gezeigt, dass es ganz so einfach nicht ist. Du hast auch von dieser Verunsicherung gesprochen. Wo siehst du denn jetzt aktuell die größten Herausforderungen für eure Arbeit? Ist es, ich sag's jetzt mal so direkt, die Konservativen zu überzeugen, dass das doch passieren muss?
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine Regierung, die ist neu gewählt. Die ist im Amt. Wir haben einen Bundeskanzler Friedrich Merz und eine Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die nicht zurückhalten mit ihrer Ablehnung für Klimaschutz. Also Friedrich Merz hat im Wahlkampf zwar noch gesagt, wir wollen jetzt hier in Deutschland auch die Emissionen senken, aber ganz konkret, wenn man sich anguckt, was das Kabinett macht, dann tut es das nicht. Und da ist ganz klar, wir können jetzt nicht 3 Jahre sagen, ach, man wartet, bis hier die nächste Regierung kommt, sondern natürlich, und darum werden wir uns auch kümmern, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ist Aufgabe jetzt auch dieser Regierung, Klimaschutz zu machen. Und das bedeutet für uns, dass wir uns auf der einen Seite da konkreten fossilen Projekten in den Weg stellen, wo Zerstörung vorangetrieben wird. In dieser Woche beginnt ein Protestcamp auf Borkum, Insel in der Nordsee, wo nach Gas gebohrt werden soll. Und da muss man sich einmal überlegen, es ist das Jahr 2025. In Europa sind diesen Sommer so viele Wälder abgebrannt wie niemals zuvor. Und die Bundesregierung sagt gleichzeitig, ja, lass mal hier schön nach dreckigem Erdgas bohren. Und bringt dann so fadenscheinige Argumente dafür, warum das denn jetzt besser sei, obwohl man stattdessen auch einfach in die Erneuerbaren investieren könnte. Die sind günstig, die sind sauber, die sind verlässlich und die heizen vor allem die Klimakrise nicht immer weiter an. Und da sieht man natürlich eine völlig falsche Prioritätensetzung, aber auch eine Signalwirkung, die nach außen international signalisiert, ach, wenn jetzt selbst so ein Land wie Deutschland hier irgendwie nochmal mehr Gas braucht, dann müssen wir ja jetzt hier auch keinen Klimaschutz machen und deswegen ist das doppelt fatal und deswegen stellen wir uns genau solchen Projekten eben entgegen und sagen, diese Bohrung darf es nicht geben, wenn Katharina Reiche neue Gaskraftwerke bauen möchte, wird es auch da Protest geben, um eben ganz klar zu sagen, unser Protest richtet sich an die jetzige Regierung, wir haben gar nicht die Zeit, jetzt irgendwie 3 Jahre zu warten, sondern da muss sich was verändern und jede Regierung ist auch in der Pflicht, Menschen vor immer mehr Katastrophen zu schützen, also das ist ja das kann man, glaube ich, schnell vergessen bei der Frage irgendwie, ach, Klimapolitik, dann sagen die einen so und die anderen so und dann fühlt sich das so an, als wäre das so eine Frage von so verschiedenen politischen Strategien. Das ist es aber nicht, sondern am Ende sind diese Entscheidungen ja immer die Frage zwischen, entscheidet man sich für Menschen oder für die Profite von fossilen Konzernen, entscheidet man sich für mehr Katastrophe oder eben für konsequenten Klimaschutz. Und da ist es auch die Aufgabe einer konservativen Regierung, Menschen zu schützen. Wenn sie dafür einen anderen Plan vorlegen, wie sie auch die Emissionen reduzieren, super, hey, aber bisher habe ich davon noch nichts gesehen.
Zur Fairness muss man sagen, auch Robert Habecks Ministerium wollte Gaskraftwerke bauen, aber nicht so viele, wie sie jetzt sozusagen geplant sind. Ne?
Und welche, die umrüstbar sind auf Erneuerbare, auf Wasserstoff. Also das muss man ja auch nochmal sagen, das ist ein ganz großer Unterschied. Und hier mit den Gaskraftwerken, die geplant sind, da war es nicht verpflichtend, dass die umrüstbar sind auf Erneuerbare. Und das zeigt ja einfach, wie da die Prioritätensetzung funktioniert, wenn halt eine Person aus der Gaswirtschaft direkt ins Energieministerium wandert. Also, dass da nicht so viel ist mit irgendwie, wir machen jetzt ausgewogene Politik, sondern ganz klar das Playbook der Gaslobby, die halt sagt, wir möchten jetzt hier noch ein paar Jahrzehnte dick Geschäft machen.
Stichwort ausgewogen. Du hast jetzt den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt, wo es aus eurer Sicht hakt und wo es aus eurer Sicht auch besser laufen müsste. Protestcamp beispielsweise in Borkum hast du angesprochen. Jetzt gibt es ja aber auch immer die, die sagen, na, man darf doch nicht immer verbieten und wir müssen auch Lösungen zeigen. Habt ihr denn auch Lösungen? Also das ist ja auch ein Anspruch von euch zu sagen, wir zeigen auch den Weg, wie es gehen kann.
Klar, überall da, wo wir Nein sagen zu was, sagen wir natürlich auch Ja zu was anderem. Also wenn wir sagen, raus aus dem Gas, dann heißt das auch rein in die Erneuerbaren, rein in quasi Zukunftstechnologien, weg von diesen veralteten Fossilen, die uns irgendwie abhängig machen, die dreckig sind, die im Zweifelsfall nicht nur das Klima zerstören, sondern auch Trinkwasser verschmutzen und die Luft verschmutzen, sondern halt rein in die Erneuerbaren. Die sind günstig, die können wir ausbauen, das sind richtige Zukunftstechnologien, also da rein. Das heißt aber natürlich auch, und da kann man noch viel konkreter dann sich das angucken, zum Beispiel, wir brauchen massive Ausbildungsoffensive im Bereich quasi so Klimajobs, erneuerbares Handwerk. Wir wissen, da sind überall, gibt es einfach zu wenig Leute. Das heißt, da jetzt zum Beispiel massiv Leute auszubilden, um eine Wärmewende möglich zu machen, aber auch um den Bedarf nach mehr Leuten, die im öffentlichen Nahverkehr beispielsweise arbeiten. Wenn wir weg wollen vom Auto, heißt das, wir brauchen mehr Busse und Bahnen. Das sind natürlich alles Sachen, zu denen wir auch immer Ja sagen, wenn wir zu was anderem Nein sagen.
Jetzt sprichst du selbst auch von einer Klimapolitik der vielen. Was genau meint das eigentlich?
Eine Klimapolitik der vielen heißt, dass wir die Menschen ins Zentrum von Politik stellen wollen. Es ist ja total leicht, Politik zu machen, an denen ein paar Konzerne am Ende profitieren und alle anderen kommen so ein bisschen schlecht bei weg. Das haben wir in der Energiepolitik auch schon vor 15 Jahren gesehen, als Peter Altmaier, der CDU-Vorgänger von Katharina Reiche, im Wirtschaftsministerium saß und die Energiewende massiv verbockt hat, indem er den Ausbau von Erneuerbaren total gebremst hat. Und plötzlich sind über 100.000 Jobs im Solar- und Windhandwerk verloren gegangen. Und das ist natürlich dann eine Politik, die genau in die falsche Richtung geht. Wir sehen, Gas ist teuer, das haben wir in der Energiekrise gesehen. Und trotzdem haben die fossilen Konzerne teilweise Riesenprofite am Ende trotzdem machen können, obwohl alle anderen Leute darunter gelitten haben. Das heißt, eine Klimapolitik der vielen fängt von der anderen Seite an, guckt sich nicht nur an, okay, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass ein paar Konzerne hier irgendwie das machen können, was sie total gerne machen wollen, sondern was brauchen wir eigentlich? Und das heißt, wir brauchen eine günstige und verlässliche und saubere Energieversorgung für alle. Schließlich wollen wir in einer Welt leben ohne immer mehr Krise. Das heißt, wir brauchen einen öffentlichen Nahverkehr, der bezahlbar ist, der gut zugänglich ist für viele Leute. Und überall da, wo es in den privaten Bereich auch reingeht, wenn wir uns jetzt beispielsweise angucken, die Wärmewende, hochdiskutiert letztes Jahr, dann kann man nicht einfach sagen, ach ja, Wärmewende ist jetzt aber irgendwie ein bisschen unbequem. Also bei den Heizungen, und da geht man jetzt ja doch zu doll in das Leben von den Leuten rein. Sondern muss man sich angucken, okay, wie kann es denn aussehen, dass wir auf der einen Seite Klimaneutralität erreichen? Weil schließlich möchte ja niemand eigentlich mit seiner Heizung das Klima zerstören. Ich glaube, die allerwenigsten Leute haben Lust, die Klimazerstörung voranzutreiben. Und wie machen wir es trotzdem für Leute die Umstellung möglich? Also durch vernünftige, günstige Kredite für Wärmepumpen, durch eine verpflichtende Fernwärmeausbau in Kommunen, da wo sich das irgendwie anbietet, aber auch durch Preisdeckel an den Stellen, wo es geboten ist, weil es Monopole gibt, wenn man sich jetzt Fernwärmenetze anguckt, wo dann plötzlich die Marktanbieter die Preise ganz, ganz hoch setzen können, weil es irgendwie und damit große Profite machen. Das sind alles Punkte, die man sich anschauen kann, wo wir in jedem einzelnen Bereich, man das aber durchdeklinieren kann, so, dass man sagt, wir stellen die Menschen eben ins Zentrum, aber unter der Prämisse, Klimaneutralität müssen wir erreichen, weil wenn wir das nicht tun, dann können wir eigentlich alles andere auch ein bisschen vergessen.
Du hast vorhin auch die Positionen der Ökonominnen und Ökonomen angesprochen und viele von denen sehen ja im Zertifikatehandel auch eine wirtschaftliche Lösung für die Anpassung der Wirtschaft. Können solche Instrumente aus deiner Sicht tatsächlich in die richtige Richtung gehen?
Der Zertifikatehandel, vielleicht einmal kurz als Erklärung, was das bedeutet. Die Idee vom Zertifikatehandel ist, dass man quasi CO2-Verschmutzungsrechte kaufen muss. Also, dass jedes Unternehmen, was CO2 ausstößt, dafür so Zertifikate eben kaufen muss. Und dass peu à peu die Anzahl von Zertifikaten, die auf dem Markt ist, reduziert wird, um irgendwann Klimaneutralität zu erreichen. Und dadurch, dass CO2 was kostet, setzt man einen Anreiz, in klimaneutrale Technologien zu investieren, zu forschen, zu sparen, auch an Stellen, wo es geht. Also wir wissen, es gibt auch viele Stellen, wo man einfach ein bisschen effizienter sein könnte und es gerade nicht ist. Das vielleicht so ein bisschen zu der Grundidee. Das Problem, was wir jetzt sehen, ist, dass beispielsweise in der EU gibt es den Zertifikatehandel schon für Industrie und Energie. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert, aber jetzt, wo das alles so ein bisschen mehr auf der Kippe steht, mehren sich plötzlich die Zweifel und dann kommen Unternehmen an und sagen, ach, können wir nicht doch ein bisschen später und können wir nicht doch ein bisschen mehr Zertifikat und jetzt ist der Preis aber zu hoch. Und damit macht man ja genau das ganze Instrument kaputt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach, am Ende gibt es doch mehr Zertifikate, als man eigentlich gedacht hat, ja, dann wird man nicht klimaneutral. Wenn man sagt, ach, der Preis ist jetzt zu hoch, also machen wir jetzt doch mehr Zertifikate rein, bestraft man die Unternehmen, die früh in klimaneutrale Technologien investiert haben, weil die anderen dürfen dann fröhlich weiter verschmutzen und die hatten irgendwie die Investitionen in moderne, in saubere Technologien, während die anderen irgendwie jetzt doch mit ihren veralteten durchkommen. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen so eine tricky Sache und noch schlimmer wird es, wenn wir uns den Bereich angucken, so Verkehr, Gebäude, wo jetzt das in 2,5 Jahren eingeführt werden soll in der EU, wo es dann auch noch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, die oft gar nicht so viel Auswahlmöglichkeit haben. Also ich wohne auch in einer Mietwohnung und ich kann gar nicht entscheiden, ob ich jetzt eine Gasheizung habe oder nicht. Ist dann toll, wenn der Preis mega hoch wird für Gas durch so einen CO2-Preis, kann ich halt trotzdem am Ende nichts machen. Ich kann ein bisschen sparsamer sein, aber ich kann halt nicht meinen Heizungsart ändern. Das heißt, das kann ein Mittel von vielen sein in so einem Instrumentenmix. Wir wissen auch aus ganz vielen Ländern, wenn man sich da mal wissenschaftliche Studien anschaut, dass es immer ein Nix von beiden ist. Also man kann über Preissignale in Kombination mit bestimmten Fair- und Geboten total viel erreichen, wenn man es kombiniert mit den richtigen Subventionen, mit den richtigen Anreizen. Aber auch wenn man sagt, bestimmte Sachen, die sind so quatschig, die verbietet man einfach. Das muss man sozusagen da rausnehmen. Und das ist auch erwiesenermaßen einfach die sinnvollste Art, Politik zu machen. Also so kriegt man auf die günstigste Art und Weise die meisten CO2-Einsparungen. Dass ich jetzt so auf Teufel komm raus, teilweise von Ökonomenseite, aber auch von CDU und FDP, auf den CO2-Preis als alleiniges Instrument festgelegt wird, das ist, würde ich sagen, ein bisschen unterkomplex, weil es einfach verkennt, dass beispielsweise im Gebäudebereich der Preishebel gar nicht so ein ausschlaggebender ist. Weil wenn die Leute sich nicht entscheiden können für eine andere Technologie, dann bringt es halt auch nichts, das teuer zu machen. Das ist am Ende einfach nur ungerecht.
Das sagt die Sprecherin von Fridays for Future, Carla Rehnsma, hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen noch weiter über das Verhältnis von Klimaschutz und Wirtschaft.
Wir haben bei Brand 1 seit der Gründung vor 25 Jahren schon immer auch Corporate-Projekte gemacht. Allerdings anders als andere. Wir haben nie Werbeheftchen geschrieben, sondern immer versucht, ein spannendes journalistisches Produkt zu erstellen, welches Menschen gerne lesen wollen. Davon muss man Auftraggeber erst einmal überzeugen können, was nicht immer leicht ist. Denn es bedeutet auch, kritisch zu berichten und nicht zu beschönigen. Die Kunden, die mit uns diesen Weg gehen, bekommen am Ende Qualität. Darauf kommt es an und sie wissen das zu schätzen. So verfahren wir auch bei Corporate Podcasts. Mein Name ist Frank Dahlmann und ich arbeite seit 20 Jahren für Brand 1. Ich konzipiere Podcasts und suche die Geschichten hinter den Unternehmen. Ob ich im Auftrag der Migros Schweizer Startups vorstelle, die den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, oder den Umbruch im Ruhrgebiet skizziere. Zusammen mit Planet A und der BMW Foundation Lösungen für mehr Nachhaltigkeit suche oder den Aufstieg eines Tech-Parks in Bozen beschreibe. Immer geht es um Ideen für eine bessere Zukunft, nie geht es um schnöde Werbung. Wenn Sie unser Ansatz interessiert und Sie ebenfalls Partner eines Podcasts sein möchten, dann melden Sie sich gerne unter podcast@brand1.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie ein Teil unseres Audioangebotes werden würden.
Carla, jetzt haben wir relativ viel über Probleme gesprochen, zuletzt über den Zertifikatehandel, CO2-Zertifikatehandel. Gibt es denn auch in den vergangenen Monaten und Jahren, ich sag mal, Initiativen oder auch Einzelbeispiele aus der Wirtschaft von Unternehmen, wo du sagst, wow, da überholen die teilweise die Politik tatsächlich, links und rechts?
Definitiv. Also wir haben das gesehen, es gibt auf jeden Fall zwischendurch Unternehmen, die wirklich ambitioniert sind, die gesagt haben, wir gehen jetzt hier nach vorne. Das steht aber natürlich auch immer im Einfluss von so einer gesamten politischen Gemengelage. Und das merken wir jetzt gerade beispielsweise total, dass der Ausbau der Erneuerbaren ist wirklich richtig gut vorangegangen. Und plötzlich aber, weil sich das politische Umfeld ändert, funktioniert es nicht mehr und gerät es auch in Stocken. Und diejenigen, die investiert haben, werden vielleicht auch dafür bestraft. Oder wir erleben, wie man merkt, dass in so einem Umfeld, wo man das Gefühl hat, ach, man könnte beim Klimaschutz jetzt doch noch mal was zurückdrehen, auch Unternehmen, die zwischendurch progressiver aufgestellt haben, die gesagt haben, hey, wir gehen hier nach vorne. Ein gutes Beispiel ist vielleicht ThyssenKrupp. Großer Stahlhersteller, war auf der ambitionierteren Seite jetzt in der Stahlbranche. Die Stahlbranche ist schwierig zu dekarbonisieren, super komplex, braucht man viel Wasserstoff, die Elektroöfen, da braucht man Unmengen an Energie, es ist tatsächlich auch nicht leicht. Die waren aber relativ vorne dabei, haben gesagt, wir wollen hier irgendwie rein in die klimaneutralen Technologien. Und jetzt, wo sie merken, ach, da ist so ein bisschen auf der EU doch so Stimmung, man könnte doch mal was lockern und so schnell muss das doch alles gar nicht gehen, sind die komplett gekippt und haben jetzt gesagt und sich an die EU-Kommission gewendet und gesagt, ach, können wir nicht doch noch mal mehr Zertifikate handeln und das alles ein bisschen langsamer machen. Und da merkt man, dass auch die Ambitionen von Wirtschaftsunternehmen doch auch sehr abhängig sind von dem Umfeld, in dem er stattfindet. Und dass gerade dann so Instrumente, die auch viel auf Vertrauen basieren, nicht mehr so richtig gut funktionieren, weil Leute eben denken, ach, jetzt kann man die irgendwie doch wieder so aufweichen.
Das klingt auch so ein bisschen so, als ob das aus deiner Perspektive dann ziemlich frustrierend ist.
Ja, natürlich. Also ich würde mir aufwünschen, ich würde mich nicht jeden Tag mit der Klimakrise beschäftigen und der Frage, wie wir in ein paar Jahren noch gut auf diesem Planeten leben können. Und nichtsdestotrotz ist alles, was wir tun können, um schneller klimaneutral zu werden, um die Klimakrise anweisend zu bekämpfen, halt umso wichtiger. Weil am Ende ist jede Tonne CO2, kann man ziemlich genau sagen, wie viel Erhitzung da dran hängt. Und jedes bisschen eingesparte CO2, jedes zehnte Grad weniger, was sich die Welt erhitzt, sind am Ende weniger Leute, die wegen der Klimakrise ihre Heimat verlassen müssen, sind weniger Leute, die bei Extremwetterereignissen sterben, sind weniger Leute, die von Hitzewellen betroffen sind, sind weniger Ernteausfälle, sind weniger geopolitische Konflikte auch in der Folge. So, das lässt sich dann ja doch einfach ganz, ganz konkret sagen. Und deswegen kann man natürlich sagen, das ist jetzt irgendwie ein bisschen frustrierend und das ist alles, man würde sich's anders wünschen. Und ich glaube, es hätte sich auch niemand so richtig vorstellen können, wenn man jetzt ehrlich ist, vor 5 Jahren, als Klimaschutz hegemonial war, als wir alle dachten, jetzt hat das auch die letzte Partei verstanden und auch die Unternehmen haben das verstanden und alle bewegen sich jetzt plötzlich, machen sich auf den Weg, gemeinsam diese große Aufgabe anzugehen in Richtung Klimaneutralität. Man packt sich an die Hände, man sagt, wir schaffen das. Dass diese Stimmung so ein bisschen gekippt ist, das ist hart, also würde ich mir auch anders wünschen. Und ich glaube, trotzdem ist es kein Grund, dann zu sagen, ja, dann macht man jetzt halt nicht weiter.
Aber wie macht man dann weiter?
Indem man sich einmal ganz konkret anguckt, was sind denn die großen Herausforderungen, die wir haben. Und das sind in Deutschland, kann man das sehr konkret sagen, das ist die Energiewende. Wenn wir die Energiewende nicht schaffen, dann ist auch ganz vieles andere auch total schwer, weil am Ende funktioniert auch die Wärmewende nur, wenn wir klimaneutralen Strom haben. Also wenn unser Strom halt aus Gaskraftwerken und Kohlekraftwerken kommt, dann ist es schön, wenn wir eine Wärmepumpe haben, dann ist die immer noch nicht klimafreundlich. Das heißt, die Energiewende steht ganz oben und da geht es jetzt darum, diesen Gasrausch der Bundesregierung, also das ist ja nichts anderes, was sie eigentlich machen, den zu verhindern, zu sagen, es muss rein in die Erneuerbaren, wir müssen da die Ausbauhemmnisse ein bisschen weg. Wir müssen die Netze richtig schnell ausbauen. Es braucht da auch die richtige staatliche Unterstützung. Es braucht eine große Flexibilität und auch eine Anforderung an die Bundesländer, die sich beispielsweise gerade irgendwie sperren. Also so ein Markus Söder, der dann sagt, ja, wir machen hier aber in Bayern keinen Wind. Das funktioniert nicht. Das heißt, das ist die eine große Sache, diese fossile Expansion in Richtung Gas, die zu verhindern und stattdessen rein in die Erneuerbaren. Und dann sich natürlich die zwei großen Problemsektoren in Deutschland anzugehen. Das ist einmal die Wärmewende. Das ist was, das viel auch auf kommunaler Ebene teilweise gelöst werden muss. Damit geht es wirklich richtig um die Detailfragen. Wie macht jetzt Mannheim oder Cottbus oder Chemnitz? Wie sieht da jetzt ein Wärmenetz aus? Und auf der anderen Seite der Verkehr.
Was macht dir denn Mut, dass da trotz dieses Rückschrittes, den du, finde ich, sehr, sehr plastisch ja beschrieben hast in den letzten 5 Jahren, wir als Gesellschaft, als Wirtschaft diese Schritte gehen, um dann hoffentlich trotzdem in den planetaren Grenzen leben zu können?
Ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, diese Frage kommt manchmal, dann ist so die Erwartung, dass man jetzt sagt, ja, ich habe hier jetzt gehört von diesem Unternehmen und die machen aus Meeresplastik, stellen die jetzt wiederverwendbare Zahnbürsten her oder so. Und ich glaube, das ist jetzt nicht die Art, so, wo ich Hoffnung habe.
Das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Nee, das erwarte ich auch gar nicht.
Das wäre schön, wenn es so einfach wäre, sondern ich glaube, was mir so Hoffnung gibt oder Mut macht, ist, dass wir ja eigentlich wissen, hey, die Lage ist nicht gut. Wir steuern auf eine Welt zu, die ist 3-4 Grad heißer und das bedeutet richtig viel mehr Katastrophen und das ist beängstigend, das ist richtig schlimm, aber wir wissen auch, es kann besser sein. Und das Gute ist, wir wissen nicht nur, dass es besser sein kann, sondern wir wissen auch, dass es einen Weg dahin gibt. Also so, wir haben ja tatsächlich die Maßnahmenpläne, die Technologien, die politischen Vorschläge, all das ist ja schon da. Also wir könnten, wenn wir CO2 einsparen wollen, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen, haben wir ganz, ganz viele Mittel und Wege auf der technischen Ebene schon in der Hand. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch Mittel und Wege in der Hand, um politische Veränderungen zu erwirken. Also wenn wir uns einmal angucken, den Atomausstieg und den Kohleausstieg, das hätte es nicht gegeben, wären nicht jahrelang Leute auf die Straße gegangen, hätten offene Briefe geschrieben, wären zu ihren Abgeordneten gegangen, hätten Demos organisiert, hätten auf Aktionärsversammlungen gesprochen, hätten sich an Unternehmen gewendet, hätten mit Politikern gesprochen. Wäre das alles nicht passiert, hätten wir auch den Kohleausstieg nicht. Und zu wissen, man kann was dafür tun, dass wir eben nicht auf diese 3-4 Grad heißere Welt zusteuern, sondern auf eine, die eben ein bisschen besser aussieht. Das ist eigentlich am Ende das, was mir Hoffnung gibt, weil ich weiß, hey, die haben die Mittel und Wege in der Hand, sowohl auf der technischen Ebene, aber auch um politische Veränderungen zu erwirken.
Es gibt ja auch das Argument auf der anderen Seite, so nach dem Motto, naja, jetzt sind wir ungefähr auf der halben Strecke. Wir haben doch schon so wahnsinnig viel geschafft, dann können wir jetzt auch mal ein bisschen langsamer sein. Aber da würdest du vermutlich auch sagen, ah nee, können wir uns nicht leisten.
Nee, also erstmal ist, glaube ich, dieses Argument, wir sind auf der halben Strecke, das zieht einfach hinten und vorne nicht. Wenn man sich einmal anguckt, wo wir emissionstechnisch stehen, verfehlen wir ja doch die Ziele. Also Deutschland hat seine letzten Klimaziele mit Ach und Krach eingehalten und jeweils auch nur, weil irgendwie es gerade eine schwierige wirtschaftliche Lage war und in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage produziert die Industrie weniger, wird weniger Energie verbraucht. Davor war Corona, also das und davor erst die Energiekrise und dann war davor Corona. Das sind ja jetzt alles keine strukturellen Gründe, wie wir bessere Klimapolitik gemacht haben und eine Transformation geschafft haben, sondern es waren externe Krisenereignisse, die jetzt auch nichts waren, wo man sagt, ach, das machen wir nochmal, das war so toll. Das heißt, wir sind überhaupt nicht da, wo wir sein müssten. Gerade in bestimmten Sektoren, Verkehr und Gebäude, da immer wieder ganz klar, da sind wir meilenweit davon entfernt, auf dem richtigen Weg in Richtung Klimaneutralität zu sein. Und da kommen die großen Brocken noch. Wir sind ja noch nicht bei den letzten 5% Emissionen, die am allerschwierigsten zu reduzieren sind, sondern ja teilweise noch weit davon entfernt. Und das Zweite, also wir verfehlen die Ziele auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Klimakrise ja eine, die so sich so kumuliert. Also jede Tonne CO2, die in die Atmosphäre kommt, die verursacht mehr Katastrophenereignisse und die macht Sachen schlimmer. Das heißt, auch bei dieser ganzen Debatte, es wird ja oft über Jahreszahlen gesprochen, werden wir jetzt 2045 oder 2050 klimaneutral, ist meistens früher besser, weil meistens wird über eine längere Zeit auch mehr Emissionen ausgestoßen. Aber das bringt halt alles nichts, wenn man jetzt sagt, okay, wir emittieren bis 2045 die ganze Zeit sehr, sehr viel und glauben dann, dass wir im letzten Jahr plötzlich auf magische Art und Weise auf null Emissionen kommen, dann haben wir natürlich immer noch viel zu viel emittiert. Weil es am Ende halt um die Frage geht, was wir in der gesamten Zeit ausgestoßen haben. Und das ist halt der Grund, warum man sich da jetzt nicht so einfach Pause machen kann.
Carla Remzma im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.
Und in der Brand 1 findet ihr jeden Monat gleich mehrere andere Perspektiven auf Wirtschaft. Das Heft hat in diesem Monat übrigens den Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Den Link zum Brand 1 Magazin findet ihr in den Shownotes und natürlich gibt es das Heft überall im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Wirtschaft anders denken, das gibt's hier im Podcast jeden Freitag. Folgt uns doch gern, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Den Brand 1 Podcast und alle anderen Detektor FM Podcasts findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen sowie natürlich auf der Webseite und in der mobilen App von detektor.fm. Und glaubt mir, so eine 5-Sterne-Bewertung oder eine persönliche Empfehlung unseres Podcasts an eine Freundin oder einen Freund, das hilft uns wirklich. Deshalb vorab schon mal vielen Dank. In der nächsten Ausgabe geht's dann um Wohlstand für alle. Wenn das nicht Lust auf mehr macht, würde ich sagen. Mehr dann nächsten Freitag hier in diesem Podcast. In diesem Sinne, gern bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.